Geschwister, wir wollen fortfahren mit der Auslegung des Markus-Evangeliums. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne auf mit mir zu Markus, Kapitel 14. Markus, Kapitel 14, wir wollen heute gemeinsam die Verse 26 bis 31 betrachten. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen: Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Aber nach meiner Auferweckung werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Petrus aber sprach zu ihm: Wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Und Jesus spricht zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du heute, in dieser Nacht, ehe der Herr zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber beteuerte über die Maßen: Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle. Amen.
Amen.
Die Szene, die sich hier vor unseren Augen abspielt, liebe Gemeinde, sollte unseren Puls langsamer schlagen lassen und unsere volle Aufmerksamkeit gewinnen. Denn hier befindet sich Jesus auf dem letzten Weg, den er gemeinsam mit seinen Jüngern geht, bevor er gefangen genommen wird. Ein letzter Spaziergang. Ein letztes Gespräch, eine letzte Unterhaltung zwischen Jesus und seinen geliebten Jüngern, bevor er von ihnen genommen wird. Nun, was genau beinhaltet dieses letzte Gespräch, diese letzte Unterhaltung, die Jesus mit seinen Jüngern führt? Es beinhaltet sowohl etwas Negatives als auch etwas Positives. Denn zum einen sagt er seinen Jüngern hier, dass sie alle ohne Ausnahme von ihm abfallen werden. Das ist das Negative. Aber zum anderen sagt er ihnen auch gleichzeitig, dass er sie nicht aufgeben wird, sondern wieder sammeln wird. Und das ist das Positive. Und zu beachten ist, in welchem Zusammenhang dieses Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern hier stattfindet. Kurz vorher mussten die Jünger schon diese erschreckende Nachricht verdauen, dass einer von ihnen, von den vertrautesten Leuten, ihn verraten werden. Das mussten sie erstmal verdauen, damit mussten sie erstmal klarkommen. Daraufhin, nachdem Judas Iskariot die Gruppe verlassen hat, setzte Jesus das Mahl des Herrn ein und gab allen seinen Jüngern von seinem Brot, das sein Leib symbolisiert, und allen seinen Jüngern von dem Wein, das sein Blut symbolisiert, und zeigte somit allen seinen Jüngern, dass ihr alle Anteil habt an dem, was ich vollbringen werde am Kreuz von Golgatha. In gewisser Weise kommen wir jetzt in unserem Text zu diesem Punkt, wo Jesus sagt: Okay, obwohl ihr alle Anteil habt an meinem Opfer, werdet ihr alle dennoch von mir abfallen. Aber ich werde euch alle wieder sammeln. Das ist also der Kontext unseres Textes. Und so wollen wir diesen Text nun untersuchen, der automatisch in zwei Punkte zerfällt. Der erste Teil, dort geht es darum, dass Jesus seinen Jüngern ihren Fall voraussagt, in den Versen 26 bis 28. Und der zweite Teil, den finden wir in den Versen 29 bis 31. Dort sagt Jesus Petrus seine Verleugnung voraus. Und die Predigt habe ich überschrieben mit den Worten: Der Fall und die Wiederherstellung der Jünger. Der Fall und die Wiederherstellung der Jünger. Und so wollen wir von diesem Text sowohl lernen, dass jeder einzelne von uns, egal wie lange du im Glauben bist, jeder von uns, der Jesus nachfolgt, in der Lage ist, unseren Herrn zu verleugnen. Aber wir wollen auch lernen, wie gnädig und barmherzig und langmütig unser Herr Jesus mit jedem Einzelnen von uns ist, dass selbst die größten Sünden, die wir begehen könnten, zugedeckt werden von seiner Gnade und seiner Liebe. Und so lasst uns zum ersten Punkt kommen. Jesus sagt seinen Jüngern ihren Fall voraus. Zunächst wird uns in Vers 26 ein Ortswechsel beschrieben. Dort heißt es, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Jesus befindet sich bisher in dem Obergemach in Jerusalem und feierte dort mit seinen Jüngern das Passafest. Und nachdem Jesus dort das Passa mit seinen Jüngern gefeiert hat, verließen sie dieses Obergemach. Und es heißt, und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Also sie beendeten das Passafest wie gewöhnlich für die Juden mit einem Loblied. Und in der Regel sang man zum Abschluss dieses Festes die sogenannten Hallelpsalmen. Und diese Hallelpsalmen sind die Psalme 114 bis 118. Diese Psalmen erinnern an und beschreiben den Auszug aus Ägypten und besingen die Gnade und die Güte des Herrn. Deswegen sang man diese Psalme bei Passafest. Ich möchte euch ein Beispiel geben. So heißt es zum Beispiel in Psalm 117, der kürzeste Psalm. Lobt den Herrn alle Nationen, rühmt ihn alle Völker, denn mächtig über uns ist seine Güte und die Wahrheit des Herrn währt ewig. Lobt den Herrn. Auch Psalm 118 beginnt in Vers 1 und endet in Vers 29 mit folgenden Worten. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig. Mit diesen und anderen Strophen aus diesen Psalmen lobten Jesus und seine Jünger nun gemeinsam ihren Gott für die Gnade und für die Güte, die er ihnen zugewiesen hat. Und nachdem sie dies getan hatten, verließen sie das Obergemach und gingen hinaus an den Ölberg. Nun, sowohl Jerusalem, wo sie sich hier befanden, als auch der Ölberg befinden sich beide auf einer Anhöhe, auf einem Berg. Dazwischen befindet sich der Kidron-Tal. Das bedeutet, sie mussten zunächst aus Jerusalem hinausgehen, das Tal hinabgehen, den Kidron-Tal überqueren und hin zum Ölberg kommen. Hier auf diesem Ölberg befindet sich Gethsemane. Gethsemane ist der Ort, an dem Jesus betet. Gethsemane ist der Ort, an dem Jesus von Judas verraten wird, mit einem Kuss und gefangen genommen wird und weggeführt wird. Das heißt, Jesus befindet sich auf seinem letzten Weg mit seinen Jüngern zu seinem letzten Ziel mit seinen Jüngern Gethsemane. Wie muss es ihm wohl ergangen sein? Wie muss wohl die Stimmung an diesem Abend während diesem Spaziergang gewesen sein, liebe Geschwister? Denken wir doch bitte daran, was musste durch den Kopf von Jesus gegangen sein auf diesem letzten Spaziergang? Er wusste, dass er auf dem Weg zu Spott, zu Hohn, zu Schmähung, zu Folterung und zum Tod war. Ihm war bewusst, dass er in wenigen Stunden auf übelste Weise verraten wird durch einen Kuss. Ihm war bewusst, dass er in wenigen Stunden übelste Schmerzen an seinem Leib ertragen werden muss. Ihm war bewusst, dass er in wenigen Stunden nicht nur diese irdischen Qualen erleiden wird, sondern dass die Sünden seines Volkes auf ihm liegen werden und dass er den Zorn seines Vaters an seinem eigenen Leib ertragen wird. Ihm war all das bewusst. Und er geht diesen Weg. Wie muss es ihm wohl ergangen sein? Und jetzt, Geschwister, bedenken wir und schauen wir auf unseren Herrn. Es ist höchst erstaunlich, wie er mit dieser Situation umging. Obwohl ihm all das bevorstand und obwohl er all das wusste, lobte und preiste er seinen Gott mit diesen Psalmen und seinen Jüngern. Mit denen, die ihn wenige Stunden später verleugnen werden, betete er seinen Gott an, in Anbetracht des Todes. Sollten wir von unserem Herrn hier nicht lernen, Gott selbst dann zu preisen, wenn wir im Angesicht des Todes sind und wenn Ungerechtigkeit in unserem Leben auftritt? Oh, dass wir von unserem Herrn hier lernen und ihm nacheifern mögen, Gott alle Zeit und zu allen Umständen zu preisen. Und nun, auf diesem letzten Weg mit seinen Jüngern nach Gethsemane, in dieser angespannten Situation, findet das vorliegende Gespräch statt zwischen Jesus und seinen Jüngern, wo er ihnen ankündigt, dass sie ihn verleugnen werden. Es heißt nämlich in Vers 27a, und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen. Das Wort Anstoß kann auch mit Stolpern, Straucheln oder Fallen übersetzt werden. Es beschreibt oft eine Falle, wo man Tiere fängt, wo Tiere zu Fall kommen in gewisser Weise. Der Kommentator Richard Lansky erklärt diese Stelle folgendermaßen. Die Bedeutung dieses Verbs stammt von einem gebogenen Stock, an dem ein Köder befestigt ist und der die Falle zuschnappen lässt. In dieser Nacht wird diese Falle alle Jünger erfassen. Das, was mit Jesus geschieht, wird sie in eine Falle tappen lassen und völlig aus der Fassung bringen. Die Gefangennahme und schließlich auch die Geißelung und die Ermordung von Jesus wird so heftig und so überwältigend und so überraschend für die Jünger sein, dass sie dadurch völlig aus der Bahn geworfen werden. Die bevorstehenden Ereignisse werden ihren Glauben erschüttern und sie werden zu Fall kommen. Sie werden zu Fall kommen. Und zu beachten ist, dass Jesus hier betont, dass alle seine Jünger zu Fall kommen werden. Nicht ein einziger wird stehen bleiben. Alle werden fallen. Und diese Ankündigung von Jesus wird tragischerweise genauso eintreffen, wie er es ihnen hier sagt. Denn als Judas mit den Soldaten nach Gethsemane kam und Jesus gefangen genommen wird, heißt es in Markus Kapitel 14, Vers 49, täglich war ich bei euch im Tempel lehrend und ihr habt mich nicht gegriffen, aber damit die Schrift erfüllt würde. Und es verließen ihn alle und flohen. Alle. Alle 11 flohen. Und woher wusste Jesus dies? Woher wusste er das? Nun ja, ich denke zum einen, weil er allwissend war, weil er Gott ist, wusste er, was passiert. Aber ich denke auch, dass Jesus dies wusste, weil das Alte Testament es prophezeit hat und vorausgesagt hat. Denn Jesus begründet nun ihren Anschluss in Vers 27b, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Mit dem Wort denn begründet Jesus nun, wieso sie alle fallen werden. Er begründet ihren Anschluss damit, weil Gott es in seinem Wort vorausgesagt hat. Und er zitiert hier Zacharia Kapitel 3, Vers 7. Zacharia Kapitel 3, Vers 7, und dort heißt es im ersten Teil, Schwert erwache gegen meinen Hirten und gegen den Mann, der mein Genosse ist, spricht der Herr der Herrscher. Schlage den Hirten und die Herde wird sich zerstreuen. Zacharia, Kapitel 13, Vers 7a. Hier spricht Gott, der Herr, zum Schwert, zu einem Tötungsinstrument. Und zwar befiehlt Gott, der Herr, diesem Tötungsinstrument, zu erwachen, lebendig zu werden und sich gegen seinen Hirten zu richten. Dieser Hirte ist der Messias, der kommen soll, um das Volk Israel zu weiden. Und dieser Messias, dieser Hirte ist Jesus, denn er selbst nennt sich, ich bin der gute Hirte, Johannes 10, Vers 11. Gott befiehlt dem Schwert hier aber auch, sich gegen seinen Genossen zu erheben. Und dieses Wort Genosse ist ein seltenes Wort und beschreibt einen sehr nahen Verwandten. Hier in Zacharia Kapitel 13, Vers 7 beschreibt dieses Wort also eine Wesensidentität oder Wesenseinheit zwischen Gott und diesem Hirten, was schon ein Hinweis darauf ist, dass dieser Hirte Israels, der Messias, Gott gleich sein wird und somit Gott selbst ist. Diese alttestamentliche Stelle zeigt uns also, liebe Geschwister, dass Gott den Tod seines Hirten, seines Genossen will, geplant hat und selbst ausführen wird. Der Herr spricht zum Schwert, erwache und schlage den Hirten. Gott selbst befiehlt es. Gott ist aktiv beteiligt am Tod seines Sohnes. Diese Stelle zeigt uns aber auch die Auswirkung vom Tod des Hirten. Wenn der Hirte geschlagen wird, dann wird die Herde zerstreut werden. Natürlich, wie kann es denn auch anders sein? Eine Herde ohne einen Hirten ist orientierungslos. Sie zerstreuen sich. Der Hirte ist das Zentrum. Dort versammeln sich die Schafe. Wenn es kein Zentrum gibt, dann gibt es keinen Ort, wo sich die Schafe versammeln. Sie werden zerstreut werden und auseinanderlaufen. Sie sind auf sich alleine gestellt, hilflos und ohne Zusammenhalt. Genau auf diese Stelle und auf diese Situation bezieht sich Jesus und kündigt es seinen Jüngern an. Er sagt ihnen zum einen, ich werde sterben, und zum anderen, ihr werdet zerstreut werden. Doch schaut, wenn wir in Zacharia 13, Vers 7 weiterlesen, was im zweiten Teil dieses Verses steht. Dort ist eine wunderbare Verheißung. Und ich werde meine Hand den Kleinen zuwenden. Nachdem Gott also seinen Hirten geschlagen hat und die Herde zerstreut wurde, wendet Gott seine Hand wieder den Kleinen dieser Herde zu. Also mit den Kleinen dieser Herde sind die Elenden, die Schwachen und die Hilflosen gemeint. Und wenn hier die Rede davon ist, seine Hand jemandem zuwenden, beschreibt dies einen positiven Akt, jemandem seine Gnade oder auch seine Gunst wieder zuzuwenden. Das heißt, Gott wird seine Gnade und seine Gunst den Elenden aus dem Volk, das zerstreut wird, wieder zuwenden und ihnen seine Gnade und Barmherzigkeit zeigen. Mit anderen Worten sagt Gott hier in diesem alttestamentlichen Vers, ich werde meine Herde, nachdem ich sie zerstreut habe, wieder sammeln und wiederherstellen. Genau auf diesen Akt der Sammlung und Wiederherstellung geht Jesus auch in unserem Text in Markus Kapitel 14 ein, denn dort heißt es weiter in Vers 28, Markus Kapitel 14, Vers 28, aber nach meiner Auferweckung werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Ich denke, die meisten von euch wissen mittlerweile, dass mein Lieblingswort in der Bibel aber ist. Aber. Und dann sagt Jesus zwei Dinge. Das erste, was er sagt, ist, okay, der Hirte wird geschlagen, der Hirte wird getötet werden, aber nach meiner Auferweckung. Das heißt, er kündigt ihn erneut an, ich werde nicht im Tod bleiben, ich werde den Tod besiegen, ich werde auferstehen. Aber nicht nur das. Aber nach meiner Auferweckung werde ich euch vorausgehen nach Galiläa. Ich werde euch wieder sammeln, ich werde euch an einen Ort bringen. Und Geschwister, dieses Wort aber, denkt über dieses Wort aber nach. Was sagt Jesus seinen Jüngern hier eigentlich? Er sagt zu ihnen, ihr werdet mich alle verleugnen. Ihr werdet alle fallen. Ihr werdet mich alle verraten. Ihr werdet alle sagen, ihr kennt mich nicht. Aber ich werde euch nicht aufgeben. Aber ich werde euch wieder sammeln. Aber ich werde meine Barmherzigkeit neu über euch ausgießen. Ich werde meine Liebe nicht von euch nehmen. Egal, was ihr tut, egal, wie untreu ihr sein werdet, ich bleib euch treu. Aber, das ist, was Jesus seinen Jüngern hier ankündigt. Ich werde der ganzen Welt und euch beweisen durch meine Auferstehung, dass ich der Sohn Gottes bin. Und ich werde euch beweisen, wie sehr ich euch liebe, indem, dass ich für euch sterbe, aber auch auferweckt werde und euch wieder sammeln werde, obwohl ihr mich verleugnen werdet. Ich werde euch sammeln in Galiläa. Ich werde euch vorausgehen nach Galiläa. Galiläa ist der Ort, wo Jesus seine ersten Jünger berufen hat. Galiläa ist der Ort, wo Jesus die meiste Zeit seines öffentlichen Wirkens gewirkt hat. Und tatsächlich, genauso wie Jesus es hier sagt, geschah es. Denn drei Tage nach seiner Kreuzigung, nachdem Jesus auferweckt worden ist, kamen einige Frauen zum Grab von Jesus, um ihn zu salben, aber sie fanden ihn nicht. Und dann lesen wir in Markus Kapitel 16, Vers 7, wie ihnen ein Engel erschien und der dann folgende Worte zu ihnen sagt. Nachdem er ihnen gesagt hat, Jesus ist auferstanden, sagt er dann zu ihnen, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und dann passieren einige Ereignisse und Jesus geht seinen Jüngern voraus nach Galiläa. Und wir lesen dann in Matthäus 28, die Verse 16 bis 17, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Das heißt, sie versammelten sich dann in Galiläa. Und an diesem Berg sagte Jesus dann, geht hinaus in alle Welt und macht alle zu Jüngern und tauft sie und lehrt sie. Und er wurde in den Himmel aufgehoben. Er sammelte sie wieder, er wendete seine Hand ihnen zu, er gab ihnen seine Gnade und Barmherzigkeit und er gab ihnen einen Auftrag. Jetzt habt ihr mich gesehen und jetzt geht und verkündigt der Welt das Evangelium. Alles, was Gott voraussagte in seinem Wort, alles, was Jesus seinen Jüngern ankündigte, ist genau so eingetroffen. Sitzt du heute hier als Ungläubiger und zweifelst daran, dass die Bibel Gottes Wort ist, hör auf zu zweifeln. Alles, was Jesus gesagt hat, ist genau so eingetroffen. Der Geist Gottes redet zu dir und zeigt dir auf, dass das die Wahrheit ist. Und außer der Bibel gibt es keine andere Wahrheit. Und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Deswegen konnte er alles genau so voraussagen und alles ist genau so eingetroffen, wie er es gesagt hat. Wie wunderbar ist doch unser Herr Jesus, dass er seine Jünger nicht aufgehört hat zu lieben. Und dies zeigt uns eine bedingungslose, eine göttliche und eine ewige Liebe, die er zu seinen Jüngern hatte, und eine Selbstlosigkeit. Nun, wie konnte er im Angesicht des Todes und im Angesicht der Folter und im Angesicht ihres Verrates so eine große Liebe für seine Jünger aufweisen? Ich denke, die Antwort finden wir in Hebräer Kapitel 12, Vers 2, wo über Jesus gesagt wird, dass er die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Geschwister, Jesus sah nicht nur den Verrat. Jesus sah nicht nur die Folter und die Schmerzen. Er sah nicht nur das Gericht und den Zorn Gottes. Er sah auch seine Auferstehung. Er sah auch, dass er den Tod und den Teufel und die Sünde besiegen wird. Er sah auch, dass er für die Sünden seiner Jünger sterben wird und sie erlösen wird. Er sah all diejenigen, die der Vater ihm vor Grundlegung der Welt gegeben hat, für die er sterben würde. Und er sah, dass er sie erlösen wird durch sein Opfer. Er sah diese Freude vor ihm und dieser Blick auf diese Freude, was er erlangen wird, half ihm Schmach und Spott und Tod in Kauf zu nehmen, wegen der vor ihm liegenden Freude, ertrug er dies alles. Also kündigt Jesus hier seinen Jüngern ihren Verrat an, beziehungsweise ihre Verleugnung. Doch nun lautet die Frage, wie reagieren die Jünger darauf? Demütigen sie sich und sagen, oh Herr, du hast ja recht, natürlich werden wir dich verleugnen. Wie reagieren sie? Darauf wollen wir im zweiten Punkt eingehen. In den Versen 29 bis 31, dort ist nämlich Petrus der Redende, aber er gilt hier stellvertretend für alle Jünger. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus sagt Petrus seine Verleugnung voraus. Nachdem Jesus seinen Jüngern angekündigt hat, dass sie von ihm abfallen werden, reagiert Petrus in Vers 29 folgendermaßen. Petrus aber sprach zu ihm, wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich aber nicht. Das ist die Reaktion von Petrus. Er ist überzeugt von seiner eigenen Treue gegenüber seinem Herrn. Diese Situation erinnert uns an den Widerspruch von Petrus in Kapitel 8, Vers 32 bis 33, wo Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal ankündigt, dass er sterben wird. Und daraufhin sagte Petrus zu Jesus, das wird niemals passieren. Daraufhin tadelte Jesus Petrus erneut. Auch hier ist es Petrus, der Jesus öffentlich widerspricht und seine Treue und Hingabe zu Jesus bezeugt. Petrus hielt viel von sich. Petrus war ein selbstbewusster Mann. Er vertraute auf seine eigene Stärke, auf seine eigene Fähigkeit, auf seine eigene Kraft. Er hat noch nicht gelernt und noch nicht erkannt, dass er getrennt von dem Beistand Jesu unfähig ist, ihm treu zu sein. Kein einziger von uns in diesem Raum ist getrennt von der Hilfe von Jesus Christus fähig, Jesus treu zu sein bis zum Tod. Das hat Petrus noch nicht erkannt. Vielleicht hast du es, vielleicht habe ich es auch noch nicht erkannt. Diese Lektion sollte Petrus aber in wenigen Stunden lernen. Aber was weitaus schlimmer war, dass hier Petrus viel von sich hielt, war, dass er den Worten Gottes nicht glaubte. Denn Jesus zitierte das Alte Testament. Petrus sollte als frommer Jude sagen, oh, Gott hat es vorausgesagt, okay, dann glaube ich es. Nein, hat er nicht. Und er glaubte auch den Worten von Jesus nicht, denn Jesus hat gesagt, ihr alle werdet mich verleugnen. Das heißt, er glaubte auch nicht den Worten von Jesus. Er leugnete das. Im Gegenteil, er hielt sich für etwas Besseres und sagt, sogar wenn alle anderen dich verleugnen, ich, Petrus, werde dich nicht verleugnen. Wir sehen, dass Menschen, die viel von sich halten, stolze Menschen, die auf ihre eigene Stärke vertrauen, oftmals das Wort Gottes verleugnen. Und eben weil dies so ein großes Problem bei Petrus war, musste er auch in einem besonderen Maße fallen und gedemütigt werden. Damit sein hohes Denken über sich selbst, damit sein Selbstbewusstsein zerstört wird, musste Petrus groß fallen. Doch noch ist Petrus nicht so weit. Aber Jesus bekräftigt seine Untreue, nachdem Petrus seine Treue bestätigt hat, in Vers 30. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Jesus versucht Petrus nun mit diesen Worten zu überzeugen und ihm klarzumachen, Petrus, du wirst mich verleugnen. Wie tut er dies? Nun, er stellt dieser Aussage zum einen das Wort wahrlich voraus. Und dieses Wort bedeutet, wie wir auch schon oft gelernt haben, so sei es oder das ist Wahrheit. Und wenn Jesus dieses Wort einer Aussage vorausstellt, will er damit die Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit seiner Aussage bekräftigen. Er will also die volle Aufmerksamkeit von Petrus und sagt zu ihm hier, du kannst dir sicher sein, was ich jetzt zu dir sage, ist wahr und wird ganz bestimmt eintreffen. Das ist, was Jesus zu Petrus sagt. Und dann nennt er drei Dinge, um den genauen Zeitpunkt zu benennen. Heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht. Dieser zweifache Hahnenschrei definierte damals eine Zeitperiode. Also der erste Hahnenschrei, von dem Jesus hier redet, geschah um Mitternacht. Also dieser erste Hahnenschrei läutete, jetzt kommt 0 Uhr. Der zweite Hahnenschrei geschah dann am Morgengrauen. Also das beschrieb eine Zeitperiode. Wenn Jesus hier also sagt, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn zweimal kräht, meint er damit, zwischen Mitternacht und Morgengrauen in dieser Zeitspanne wirst du dreimal mich verleugnen. Also in der heutigen Nacht. Aber er beschreibt auch die Häufigkeit und die Art der Verleugnung. Dreimal, das heißt, es war kein schwacher Moment im Leben von Petrus. Jeder von uns hat mal schwache Momente, wo wir Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Und dann können wir auf unseren schwachen Moment schieben. Jesus will Petrus deutlich machen, es war kein schwacher Moment. Es wird kein schwacher Moment von dir sein. Du wirst dreimal ganz bewusst mich verleugnen. Das Wort verleugnen bedeutet zu verneinen oder jemanden verwerfen, jemanden abschlagen. Dieses Wort ist eigentlich auch ein Synonym für sich zu schämen. Und Jesus macht Petrus hier sehr klar und sehr deutlich, du wirst dich dreimal schämen, mich zu kennen. Du wirst dreimal sagen, dass du nichts mit mir zu tun haben wirst. Du wirst dich vor den Menschen leugnen, mich zu kennen. Das Wort verleugnen ist im Grunde das Gegenteil von bekennen. Also sagt Jesus hier, anstatt dich dreimal zu mir zu bekennen, wirst du dreimal bekennen, dass du nichts mit mir zu tun haben wirst. Autsch. Petrus, wirklich? Ist es wirklich wahr? Wie reagierte Petrus darauf? Nimmt er diese Worte von Jesus jetzt vielleicht an, nachdem Jesus so klar zu ihm geredet hat? Ist er jetzt vielleicht bereit, darüber nachzudenken und den Gedanken zuzulassen, dass er wirklich imstande ist, seinen Herrn zu verleugnen? Nun schauen wir in Vers 31. Er aber beteuerte über die Maßen, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle. Es ist hochinteressant zu beobachten, dass das griechische Wort für beteuern Logos, Entschuldigung, nicht Logos heißt, sondern Lego bedeutet. Und die Grundbedeutung dieses Wortes Lego ist sammeln. Und dieses Wort kann auch auf das Reden übertragen werden und bedeutet etwas aufzählen, etwas erzählen oder etwas schildern oder ausführen. Wenn es hier also heißt, er beteuerte, er Lego, dann können wir uns vorstellen, dass Petrus Argumente sammelte und dass er diese Argumente vorbrachte, wie er Jesus niemals verleugnen würde. Und zwar tat Petrus dies über die Maßen, heißt es hier. Hier wird also deutlich, dass Petrus auf ungewöhnliche, auf außergewöhnliche Weise Argumente sammelte und versuchte, Jesus davon zu überzeugen. Herr, niemals, ich doch nicht. Und eines dieser Argumente, die Petrus sammelte und Jesus vorbrachte, war, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Er geht sogar so weit und versucht, alles vor Jesus zu bringen und ihn zu überzeugen. Herr, das stimmt doch nicht, was du sagst. Ich würde in den Tod mit dir gehen. Geschwister, ich möchte an dieser Stelle betonen, der Eifer von Petrus war im Kern ein guter Eifer. Er liebte seinen Herrn und er meint es ernst. Ich will Petrus hier nicht schlecht reden. Er meint es wirklich ernst. Er wollte seinem Herrn treu sein. Er wollte mit ihm sterben. Er wollte ihm folgen bis in den Tod. Und dieser Eifer ist nachahmenswert, liebe Geschwister, für uns. Wir sollten diesem Eifer nachahmen, aber mit einem großen Unterschied. Denn Petrus, sein Eifer war in der Hinsicht falsch, dass er auf sich selbst vertraute und nicht auf Gott. Er dachte, dass er Jesus treu sein könne, aus eigener Kraft. Geschwister, ja, lasst uns eifern dem Herrn, treu zu sein bis in den Tod, aber lasst uns dessen bewusst sein, dass wir schwache Sünder sind und dass wir getrennt von seiner Gnade ihm niemals treu sein können bis in den Tod. Aber Petrus war nicht alleine. Das heißt nämlich weiter, ebenso aber sprachen auch alle. Das heißt, alle anderen 10 Jünger sammelten ebenso fleißige Argumente und versuchten Jesus davon zu überzeugen, dass sie nicht von ihm abfallen werden. Alle 11 Jünger redeten auf Jesus ein, während Jesus ihnen sagt, dass er auf dem Weg ist zu sterben und ihr werdet alle zerstreut werden. Nun, wir werden dazu kommen in einigen Wochen, wie Petrus Jesus verleugnet hat in Kapitel 14, die Verse 66 bis 72. Darauf werden wir heute nicht eingehen, aber lasst uns Vers 72 lesen. Nachdem Petrus Jesus zweimal verleugnet hat, heißt es, und sogleich krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und als er daran dachte, weinte er. Ein tiefer Fall, der notwendig war für Petrus. Und diese bittere Lektion für Petrus und auch für die Jünger war notwendig für sie, denn sie sollten daraus im Nachhinein lernen, dass alles in ihrem Leben Gnade ist. Ihre Berufung war Gnade. Ihre Unterweisung von Jesus war Gnade. Ihre Wiederherstellung nach ihrem Fall war Gnade. Ja, selbst das Ausharren bis ans Ende und die Erlangung der Errettung ist allein die Gnade Gottes. Das ist, was sie lernen sollten. Und was war der Grund dafür? Welches Ziel verfolgte Jesus damit, seinen Jüngern hier vorauszusagen, dass sie fallen werden und er sie wiederherstellen wird? Ich denke auch, dass der Grund darin bestand, um sie vorzubereiten auf diesen Fall und damit sie nach diesem Fall wissen, der Herr wird uns wieder sammeln und wiederherstellen. Es war eine präventive, eine vorbeugende Maßnahme für seine Jünger, welch eine Gnade von unserem Herrn. Nun, nachdem wir dies gelernt haben und den Text studiert haben, wollen wir abschließend auf 4 Dinge eingehen, 4 Wahrheiten, die du und ich von diesem Text lernen sollen. 4 wesentliche Wahrheiten. Erstens, der Text lehrt dich, wie gefährlich Selbstvertrauen ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alle zu dir sagen, glaube an dich selbst. Vertraue dir selbst. Und ja, es ist gut, ein gewisses Selbstvertrauen zu haben. Es ist nichts Verwerfliches daran. Aber wenn dieses Selbstvertrauen so weit geht, dass wir auf uns vertrauen mehr als auf die Gnade Gottes, dann ist es gefährlich. Und der Grund, weshalb Petrus und die anderen Jünger gefallen sind, war, weil sie dieses schlechte, dieses falsche Selbstvertrauen hatten. Sie wollten sich noch nicht eingestehen, dass sie schwache, abhängige und hilfsbedürftige Sünder waren. Stattdessen vertrauten sie auf ihre eigene Kraft. Und dieses Vertrauen brach ihnen letztendlich dann auch, oder brachte sie zu Fall. Jeder also, der von sich selbst denkt, er sei gut oder stark genug, Jesus nachzufolgen, befindet sich in einem großen Irrtum. Du befindest dich in einem großen Irrtum. Die Schrift sagt klar, Stolz geht dem Sturz und Hochmut dem Fall voraus. Sprüche 16, Vers 18. Wenn du denkst, du bist gut genug für Jesus, wenn du denkst, du bist stark genug, ihm aus dir selbst heraus zu folgen und ihm treu zu sein bis zum Schluss, offenbart dies dein stolzes und dein hochmütiges Herz. Und dies wiederum bedeutet, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis du fallen wirst, so wie es bei den Jüngern der Fall war. Prüfe dich daher, worauf setzt du dein Vertrauen? Vertraust du auf deine Bibelkenntnisse? Vertraust du auf dein Bibelwissen oder auf dein Gebetsleben? Dass diese Dinge in deinem Leben vorhanden sind und deswegen bist du ein starker Christ und wirst ihm schon treu sein? Vertraust du auf deine jahrelange Nachfolge und meinst, dass du ja schon seit 20 oder 30 oder 40 Jahren dem Herrn nachfolgst und das ist... Du bist ein erfahrener Christ, du wirst schon ausharren. Vertraust du vielleicht auf deine Taufe oder auf deine Dienste, die du dem Herrn darbringst in der Gemeinde? Vertraust du darauf, dass du in einem christlichen Elternhaus geboren bist und aufgewachsen bist und ja, deine Eltern sind fromm, deswegen bin ich auch fromm und ich werde es schon schaffen, dem Herrn irgendwie gerecht zu werden? Vertraust du auf deine guten Werke? Gibt es irgendetwas in deinem Leben, worauf du vertraust, anstelle auf den Herrn? Ich sage dir eins, all diese Dinge werden dir am Tag der Bedrängnis nicht helfen und vor allem, all diese Dinge werden dir am Tag des Gerichts nichts helfen. Du wirst vor einem heiligen Gott stehen und er wird dich nicht fragen, wie fleißig warst du, wie stark warst du? Die Frage wird im Raum stehen, hast du an meinen Sohn geglaubt und hast du ihm vertraut? Worauf vertraust du? Es heißt in Sprüche 18, Vers 10, der Name des Herrn ist ein starker Turm, der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit. Der Name des Herrn, das heißt Gott, Jesus, er ist ein starker Turm und alle, die zu ihm laufen, werden Sicherheit sein. In Sicherheit vor dem Fall, in Sicherheit vor der Prüfung, in Sicherheit vor dem Zorn und Gericht Gottes. Lauf zu dem Herrn, zu Jesus und suche in ihm deine Gerechtigkeit. Die zweite Wahrheit, die wir lernen müssen, der Text lehrt dich, dass selbst die größten Christen fallen können. Selbst die größten Christen können fallen. Geschwister, in unserem Text ist nicht die Rede von irgendwelchen dahergelaufenen Jüngern, die Jesus nur flüchtig kannten. In unserem Text ist die Rede von den Aposteln, von den 11 Jüngern, die Tag und Nacht, 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs waren, die von ihm persönlich unterwiesen wurden, die seine Wunder und Taten gesehen haben, die ihn beten gehört haben. Es waren diejenigen, die später zu Säulen der Gemeinde werden sollten. Männer, von denen man eigentlich ausgehen sollte, dass sie ihrem Herrn für immer treu sein werden. Diese Männer sind gefallen. Alle. Als die Versuchung kam, als sie geprüft wurden, als ihr Glaube auf die Probe gestellt wurde, sind sie gefallen. Daher soll ihr Fall uns allen aufzeigen, dass selbst die größten und stärksten Christen in Zeit der Drangsal imstande sind, ihren Herrn zu verleugnen. Das soll einerseits eine Warnung sein, auf der anderen Seite auch eine Ermutigung. Aber deswegen sollten wir uns zu Herzen nehmen, was Paulus in 1. Korinther 10, Vers 12 sagt. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Geschwister, wenn du stehst, wenn du wirklich eine saubere Theologie hast, wenn du eine saubere Bibelkenntnis hast, wenn du ein aktives Gebetsleben führst, wenn du dich in der Gemeinde einbringst, alles wunderbar. Ich preise den Herrn für dich. Du stehst, seh zu, dass du nicht fällst. Glaub ja nicht, dass all das, was du erlangt hast, dazu dient, dass du standhaft bist am Tag der Versuchung. sondern denke immer daran, dass du ein schwacher Sünder bist und getrennt von der Gnade Gottes nicht imstande bist, der kleinsten Versuchung zu widerstehen. Im Gegenteil, selbst die größten Heiligen oder die größten Christen, besser gesagt, sind imstande, die größten Sünden zu begehen, wenn Gott seine Gnade von uns wegnimmt. Eine dritte Wahrheit. Der Text lehrt dich die Notwendigkeit der Demütigung. Die Notwendigkeit der Demütigung. Sowohl Petrus als auch die anderen 10 Jünger mussten fallen. Sie mussten fallen, damit diese Selbstgerechtigkeit und dieses Selbstvertrauen gebrochen wird, geschlagen wird, vernichtet wird. Sie mussten fallen. Es war notwendig für sie. Es war eigentlich ein Akt der Gnade Gottes. So schmerzhaft es für die Jünger war und so schmerzhaft es für Petrus gewesen ist, es war notwendig und heilsam, und ich bin davon überzeugt, dass alle Jünger im Nachhinein den Herrn dafür gepriesen haben, dass er sie hat so fallen lassen, damit sie erkennen, ich brauche den Herrn alle Zeit. Ich brauche den Herrn alle Zeit. Manchmal müssen wir fallen, Geschwister. Wir müssen gedemütigt werden. Wir müssen von dem Herrn gezüchtigt werden. Und dieser Prozess ist oft unangenehm, schmerzhaft. Wir wollen von diesem Prozess fliehen. Doch gerade diese Zeiten sind heilsam und heiligend für uns. Deshalb sagt der Schreiber des Hebräerbriefes auch, alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Dennoch, danach aber, gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt worden sind. Hebräer 12, Vers 11. Wenn Gott also Dinge wie Stolz oder andere Sünden in deinem und in meinem Leben sieht, dann wird er Dinge zulassen und wirken, sodass wir gezüchtigt werden. Und diese Dinge dienen uns für die Gegenwart nicht als Gegenstand der Freude. Es ist schmerzhaft, es ist unangenehm. Aber danach werden wir die friedsame Frucht der Gerechtigkeit empfangen. Wir werden Gott preisen und danken. Herr, endlich ist diese Sünde von mir los. Endlich hast du mich gestraft. Endlich, ich preise dich dafür, dass ich geheiligt worden bin. Wir hatten es am Freitag, wie Luther gesagt hat. Buße ist ein köstlich Ding. Es ist wunderbar, wenn der Herr uns züchtigt. Dadurch werden wir geheiligt. Manchmal sieht die Züchtigung so aus, dass wir ihn verleugnen. Wir denken viel von uns, ja, wir sind dem Herrn treu. Und dann kommt eine Situation mit den Kollegen, in der Familie, auf der, wo auch immer wir uns befinden, und wir kriegen unseren Mund nicht auf. Und wir sagen, nein, mit dem habe ich nichts zu tun. Und wir gehen danach nach Hause und fallen auf unser Angesicht und wir weinen bitterlich und sagen, Herr, was habe ich getan? Und der Herr wollte dir zeigen und mir zeigen, ich liebe dich, aber du baust zu viel auf dich selbst. Und lass mich dir eins sagen. Ja, selbst wiedergeborene Christen können den Herrn verleugnen. Aber der Herr bleibt uns treu. Deine und meine Untreue wird seine Treue nicht aufheben, denn er kann sich selbst und seinen Verheißungen nicht untreu werden. Und das ist die vierte Wahrheit, die wir lernen wollen. Der Text lehrt dich, auf die wiederherstellende Gnade von Jesus zu vertrauen. Auf die wiederherstellende Gnade von Jesus zu vertrauen. Denn sowohl Petrus als auch die anderen Jünger wurden von Jesus wiederhergestellt, trotz ihres Versagens. Lukas berichtet uns in seinem Evangelium, wie Jesus zu Petrus in diesem Zusammenhang Folgendes sagte. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre, und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Lukas 22, die Verse 31 bis 32. Jesus wusste, dass Petrus ihn verleugnen wird. Was hat er getan? Er hat gebetet. Und weil Jesus gebetet hat, konnte Petrus, obwohl er so tief gefallen ist, wieder aufstehen. Nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern weil Jesus für ihn gebetet hat. Und er stellte ihn wieder her und sagte zu ihm, weide meine Lämmer. Johannes 21, 15 bis 17. Daran sehen wir, wie sehr Jesus jeden Einzelnen seiner Jünger aus der Tiefe seines Herzens liebte. Eine bedingungslose Liebe. Er sah nicht auf die Fehler und auf ihr Versagen. Er sah auf sie als Person und liebte sie bedingungslos. Hier wird sichtbar, was Jesaja über den Messias sagt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesaja 42, Vers 3. Jesus, selbst den Schwächsten, den geknicktesten, den kleinsten seiner Jünger, wird er nicht zerbrechen. Er wird die Flamme nicht ausgehen lassen. Er wird ihn bewahren. Er wird ihn bewahren. Jesus ist gnädig und barmherzig mit dir und mit mir. Und er, Geschwister, er trägt unsere Sünden mit Langmut. Geschwister, wenn wir für einen Augenblick sehen könnten, wie, was für Sünder wir eigentlich sind, wir würden sterben. Wir würden sterben. Und Jesus sieht uns. Er sieht uns. Und er erträgt uns dennoch mit Langmut. Er erträgt unsere Schwachheiten und unsere Sünden und er deckt sie zu mit seiner Gnade und mit seiner Liebe. Egal wie groß also dein und mein Versagen ist, seine Gnade ist viel, viel größer. Und so möchte ich diese Predigt schließen mit einigen Worten von dem englischen Theologen J.C. Ryle, der zu diesem Punkt Folgendes geschrieben hat. Und möge dein Herz, lieber Bruder, liebe Schwester, getröstet und ermutigt werden, wenn du aktuell durch Zeiten der Dürre gehst, wenn du aktuell gezüchtigt wirst und in gewisser Weise vielleicht auch gefallen bist, und anzweifelst, ob Jesus dich überhaupt liebt. Lass dir diese Worte zu Herzen gehen. Lasst uns Trost darin finden, dass der Herr Jesus seine Gläubigen nicht wegen ihrer Fehler und Unvollkommenheiten verstößt. Er kennt uns mit all unseren Schwächen und Makeln und liebt uns dennoch. Wie ein Ehemann seine Frau annimmt mit all ihren Stärken und Schwächen, so nimmt auch er uns an. Und wenn wir einmal durch den Glauben mit ihm verbunden sind, wird er uns niemals loslassen. Jesus ist ein barmherziger und mitfühlender Hohepriester. Es ist seine Ehre, über unsere Verfehlungen hinwegzusehen und unsere Sünden mit seiner Liebe zu bedecken. Schon bevor wir uns ihm zuwandten, wusste er, wer wir waren, fehlbar, schuldig, voller Irrtümer. Und dennoch hat er uns geliebt. Er sieht auch, wer wir nach unserer Bekehrung sein werden, schwach, kämpfend, manchmal zweifelnd, und liebt uns trotzdem mit derselben unerschütterlichen Hingabe. Er hat sich fest vorgenommen, uns zu retten, trotz all unserer Unzulänglichkeiten. Und was er sich vornimmt, das wird er vollenden. Amen.
Amen.
Halleluja. Was für ein Herr, was für ein wunderbarer Retter. Wie groß ist seine Liebe zu uns? Mögen wir dadurch getröstet werden. Amen.